SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im barocken Schießhaus in Heilbronn zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im November. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus in Heilbronn. Seit nunmehr 50 Jahren, ja, wir befinden uns in unserem Jubiläumsjahr, seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und wenn wir die Punkte ausgezählt haben, gehen wir auf Reise. Und wir freuen uns sehr, dass wir zum vierten Mal hier in Heilbronn zu Gast sein dürfen. Meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Martina Leubli, Literaturredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung, Martin Ebel, langjähriger Literaturkritiker, unter anderem für den Tagesanzeiger, ebenfalls aus Zürich, und Dirk Nippals kam aus der anderen Richtung. Er ist Literaturkritiker und Feuilleton-Chef der Taz aus Berlin. Antje Keil und Dominik Eisele werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im November. Die Schrecken der Anderen heißt der neue Roman von Martina Klavadetscher, der Schweizer Autorin, die beim CH Beck Verlag erscheint. Martina Leubli, am Anfang des Romans findet ein Junge eine gefrorene Leiche in einer, ja sagen wir mal, moorigen Talmulde mit dem treffenden Namen Ödwilerfeld. Was für eine Geschichte entwickelt sich nun aus diesem grausigen Fund?
Wo eine Leiche ist, da ist ein Verbrechen. So einfach ist das mal zu Beginn. Und dieses Verbrechen versuchen zwei Personen aufzuklären, die sich per Zufall auf dieser Eisfläche des Ödwilersees zusammengefunden haben. Das ist ein Archivar und eine alte Dame namens Rosa, die wird nur die Alte genannt und erinnert an eine große Figur der Schweizer Literatur. Und diese beiden, das sind Amateure, aber sie wollen wissen, was es mit diesem Toten auf sich hat. Es ist nämlich keine alte Gletscherleiche, sondern ein ziemlich neuer Toter. Und sie beginnen herumzufragen, sie beginnen Spuren zu verfolgen und es zeigt sich dann, dass es vielleicht nicht nur ein Verbrechen, sondern viele Verbrechen gibt an diesem Ort oder zumindest viel Ungeklärtes. Es gibt sehr vermögende Leute, es geht um Grundstücke, es gibt einen obskuren Verein von Zylinderträgern, es gibt junge Männer mit Kapuzenpullovern, die auch verdächtig sind und so weiter. Also es ist eine ziemlich undurchsichtige Geschichte.
Und wir haben noch eine Familie, die wir erwähnen müssen, mehr oder weniger auch eine Zentralfigur namens Kern, die unter einem Dach liegt mit seiner 100-jährigen Mutter. Was ist das überhaupt für eine seltsame Beziehung, die da gelebt wird?
Die Familie Kern, die wohnt im Herrenhaus in Ödwil. Sie sind die reichste Familie im Ort und Kern, der Sohn, der wird nur mit dem Nachnamen genannt, und seine Frau Hanna leben gemeinsam mit der uralten, bestimmt schon 100-jährigen Mutter in diesem Herrenhaus. Die Mutter ist im Dachboden und tyrannisiert die beiden. Und Kern und seine Frau versuchen schon seit langem ein Kind zu bekommen, aber es will und will nicht klappen, also weder mit moderner Medizin noch mit obskuren Wundermitteln. Und das tut ihrer Ehe gar nicht gut.
Naja, was macht man dann in so einer Situation? Naja, man probiert es halt irgendwie anders. Aber da sind wir im Grunde genommen auch schon bei der Lesestelle, um einen Eindruck zu gewinnen von der Prosa und was den schwerreichen Erben Kern umtreibt und wie die Mutter in seinem Kopf herumspukt, hören wir nun einen Ausschnitt aus Martina Klavadetschers Roman »Die Schrecken der Anderen«. Es liest Antje Keil, bitte sehr.
Kern driftet hinein in den Schmerz, schlittert und treibt über eine fiebrige Fläche. Es ist ihm, als säße seine Mutter auf dem Beifahrersitz, als sagte sie deliriöse Dinge wie »Flicke, Flicke, kleiner Vogel, Raben, komm mit«, ruft der Steinkauz. Dann die Dohlen, verzichtbare Dohlen nur, aber der Adler, dessen Reich ist die Welt und die Herrlichkeit, Amen. Aber es sind die Krähenvögel, deren Geschrei aus dem Mutterorgan kommt, Einer, nein zwei, nein drei Hexen gleich schwebt sie rund 10 Zentimeter über dem Sitzpolster des Wagens und starrt ihn vorwurfsvoll an. Die Hormontherapien, die Ärzte, die Gynäkologin mit dem geduldig notierenden Kugelschreiber, die Eizellen, die Gelbkörperhormone, die Spermienaktivität. Alles Quacksalber, Ahnungslose, Kreide. Kreide alleine würde reichen, zischt es neben seinem Ohr. Einen Versuch, einen einzigen Versuch wäre es doch wert, kichert sie wie ein Kind, während etwas Spucke aus ihrem Mund schleudert, ein klitzekleiner Schleimfaden. Ein einziger Versuch. Dann dürfe er einen Blick in die kleine Kommode der Vitrine werfen, das Versteck hinter Skelett und Biberfell. Das kleine Stachelschwein. Auf dem Heimweg ein. Im Winter, da schneit's, summt die Mutter aus dem Geröll ihrer zerfurchten Visage. Bartstoppeln werfen dünne Schatten auf ihre Falten. Das wird schon. Runder Bauch heißt Mädchen. Und spitzer Bauch heißt Junge. Hanna will doch auch ein Kind. Sie muss es nur wirklich wollen. Muss ihre Obsessionen für einmal auf das Wesentliche lenken. Die Langeweile treibt sie sonst noch weiter weg, weil die Liebe schon immer zu wenig Anker war. Weniger als das Vermögen auf jeden Fall. Aber viele verwechseln das ja. Die verwöhnte Frau braucht eine Aufgabe. Und wir brauchen einen Stammhalterkern. Königkern hoch, heißt es jetzt nur noch. Hoch, hoch, meinetwegen dreimal hoch.
Antje Kahl las aus Martina Klavadetschers Roman Die Schrecken der Anderen, erschienen im C.A. Beck Verlag, Platz 7 auf der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Dirk Nipphals, die Schweizer Buchpreisträgerin, fährt ja hier einiges auf in dieser verschachtelten Geschichte. Es gibt einen Erben, der nur erbt, wenn endlich der Stammhalter präsentiert wird, haben wir gerade eben schon gehört. Es gibt eine halbwegs überforderte Polizei, einen müden Archivar, eine skurrile und sehr gut informierte Alte auf einem Campingplatz, seltsame Geheimlogen, haben wir auch gerade schon erfahren, in denen dann Zylinder getragen wird. Es gibt junge und alte Nazis. Wie fügt sich das alles in diesem Text und greift das überhaupt ästhetisch ineinander?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte ein bisschen meine Probleme mit diesem Roman. Das liegt am ersten Mal an der Erzählstimme. Das kann passieren, das ist nicht so meine, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber dafür, dass ich Probleme hatte, hat er mich ziemlich beschäftigt. Ich glaube, ich muss jetzt das Wort Nationalsozialismus hier in die Debatte bringen. Das ist ein starker Hintergrund dieses Romans. Die alte Frau, die 100-jährige Frau, ist verstrickt in Geldwäsche. Also die Schweiz war natürlich neutral im Zweiten Weltkrieg. Das werden meine Kolleginnen wahrscheinlich ein bisschen besser als ich erzählen können als Berlin. Aber es gab Verstrickungen mit den Nazis. Da ist Geld übrig geblieben, 33 Milliarden Euro, was eine ganze Menge Holz ist. Die alte Frau im Bett, bettlägerig, 100 Jahre zum Gerippe abgemagert, weiß, wo das ist und sagt es aber nicht. Wie das alles jetzt miteinander zusammenhängt, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe das Gefühl, eigentlich nicht so richtig. Es ist ein starkes Nebeneinander. Es sind viele Einfälle, die Frau Klavadetscher hat und aneinander fügt. Und sie witzelt immer auf so einer Metaebene rum. Auf der Metaebene, es gibt so Sätze, das ist doch kein Krimi hier. Man muss verstehen, dass man nicht versteht. Und der Tote im See heißt MacGuffin. Ein MacGuffin kommt aus der Filmtheorie, Hitchcock. Das ist ein Gegenstand, der einen Film in Gang bringt, aber eigentlich selbst gar keine richtige Bedeutung hat, aber so wichtig ist für die Erzählung des Films. Und wenn man als Schriftstellerin eine Figur MacGuffin nennt, das ist keine gute Idee, weil das heißt schon, das ist so was Witzelndes, das hat so was Augenzwinkerndes dem Leser, der Leserin gegenüber.
Die Frage ist also, ist das angemessen gegenüber dem Thema?
Darauf wollte ich kommen, genau, dankeschön. Also es geht um die Verstrickung Nationalsozialismus, das ist im Hintergrund. Auf der Erzählebene gibt es aber ganz viele nebeneinander stehende Erzähleinfälle, die gar nicht so richtig verknüpft werden. Und ich hoffe, Sie können mir das ausreden. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass Frau Klavadetscher wollte ja darauf hinweisen, dass die Schweiz verstrickt war. Das hat sie auch gesagt in Interviews. Aber in Wirklichkeit hält sie die Nazis einem ganz schön fern. Das wäre meine These zu diesem Buch. Also die Nazis kommen so als skurrile Figuren vor. Eine alte Frau, die abgemagert ist, der Sohn wird mir nicht ganz klar. Dann gibt es diese Männer mit Zylinder. Also man kann sie sehr schnell vom Leib halten. Bisschen zu schnell für meinen Geschmack.
Vielleicht gebe ich die Frage direkt mal an Martin Ebel weiter. Also einerseits inhaltlich kann man sich diese Figuren, weil sie so skurril angelegt sind, vom Leib halten? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage zielt aber auch darauf hin, hat Sie das Buch überzeugt oder eben mit diesen Einschränkungen? Haben Sie es ganz ähnlich gelesen wie der Knipphals?
Ja, also mein Urteil neigt auch ein bisschen in die Richtung. Ich würde es einordnen in die Gruppe von Büchern, die sagen, ja, die Schweiz hat eine schlimme Vergangenheit und die wirkt immer noch fort. Also Frau Klawadetscher hat so einen warnenden Anspruch. Also sie möchte eigentlich die Gegenwart darauf hinweisen, dass ja noch so vieles fortwirkt und nicht bewältigt ist in der Schweiz. Und das sage ich jetzt als Wahlschweizer oder als jemand, der sehr lange in der Schweiz gelebt hat, da rennt sie offene Türen ein. Also das ist jetzt nicht ganz unbekannt, was in der Schweiz gewesen ist in der NS-Zeit an Verstrickungen, auch danach. Da gibt es also große Berichte, das ist alles eigentlich sehr gut aufgearbeitet. Und was sie hier macht, ist für mich eine Art Verschwörungstheorie. Diese Zylindergesellschaft und dann diese Erwähnung der SVP, also der rechtspopulistischen Partei, die in der Schweiz die größte Partei ist, aber in allen Regierungen mit drin sitzt, also nicht zu vergleichen ist mit der deutschen AfD, dass die also mit Hilfe dieser Zylindergesellschaft die Schweiz umwälzen will und eine Parallelgesellschaft entwickeln will, das ist für mich sehr an den Haaren herbeigezogen. Und dann ist es ja nicht so, dass es nur um aktuelle politische Entwicklungen geht, sondern die Schweiz ist so ein bisschen der Ort des Bösen. Die Landschaft selber ist ja böse. Da wird also aus dem Boden, dann kommen so giftige Dämpfe und es wird also zurückgeblendet bis in die Legendenzeit, wo Drachen dann ihr Unwesen treiben. Und dann kommt es also, die Schlacht von Sempach spielt eine Rolle und der Winkelried und so. Also die ganze Schweizer Vergangenheit wird noch hineingepackt und das Ganze wird dann überhöht mit einer Krimi-Handlung. Und diese Krimi-Handlung soll, glaube ich, den Leser packen. Und weil er heute alles Krimi ist, im Fernsehen und in der Literatur auch, jeder Verlag hat ja seine Krimi-Reihe, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, wunderbar, mit dem Krimi, also mit diesem MacGuffin, mit dem Toten im Eis, da packe ich die Leute und dann kann ich sie damit überzeugen, wie böse doch die Schweiz noch ist. Also ich habe es jetzt ein bisschen platter gemacht, als das Buch ist, aber das darf auch mal sein.
Ich sehe schon leichtes Stirnrunzeln bei Martina Leubli, bitte sehr.
Ja, ich kann in diese moralische Beurteilung, eben wie böse die Schweiz ist, nicht mit einstimmen. Also ich räume ein, es ist kein Buch aus einem Guss. Wir haben es gehört, verschiedene Handlungsstränge. Es sind auch oft so Szenen, in denen viel passiert und dann gibt es Szenen, in denen wenig passiert oder in denen viel geredet wird. Aber was mir so gefällt an diesem Text, ist die Verbindung genau dieses mythisch-fantastischen mit den historischen Tatsachen. Also es geht darum, wie Menschen mit Geschichte oder wie eine Gesellschaft mit Geschichte umgeht und warum man sich viele Dinge oder die genauen Zusammenhänge auch so gut vom Leib halten kann. Und insofern würde ich sagen, ist es schon eher ein Schweiz-Roman als ein Nazi-Roman jetzt. Also es stimmt, die Nationalsozialisten oder die Sympathisanten, zumindest rechten Netzwerken, das sind die anonymen Zylinderträger, die haben allerdings Vermögen und die haben Beziehungen, die haben Netzwerke. Auch in der Gegenwart werden ja die rechtsextremen Parteien und Netzwerke irgendwie finanziert. Also es geht nicht darauf aus, einzelne Dinge zu identifizieren, sondern halt eher so ein bisschen so eine Gesellschaft systemisch zu beschreiben. Ich habe das so wie in Die Schrecken der Anderen noch nie gelesen. Natürlich, es gibt die historischen Aufarbeitungen zu den Vermögen, zum Geldwaschen, zum Nazigold in der Schweiz, aber dass das eben halt so in eine Gesellschaft hineinwirkt, das fasst sich in eine fast gruselige, in eine Art Schauerroman. Es ist nicht wirklich ein Krimi, es ist nicht wirklich ein Märchen, es ist von allem ein bisschen, aber mich hat dieses fantastisch Überhöhte gereizt, weil es ja auch wiederum spiegelt, dass mit Geschichte eben oft nicht rational umgegangen wird.
Ich würde ganz gerne diese Formulierung aufgreifen. Es ist von allem ein bisschen. Es ist ein bisschen Nature Writing, es ist ein bisschen Detektivgeschichte, es ist doch auch Krimi, dann gibt es fantastische Elemente. Die Frage ist natürlich, was ist der literarische Ertrag bei all diesem erzählerischen Aufwand, Dirk Knipphals?
Das Personal ist ein bisschen zu eindeutig in Gut und Böse aufgeteilt. Aber es ist da. Das kann man diesem Buch hoch anrechnen. Es gibt eine Art Panorama, Gesellschaftspanorama, wobei ich gleich dazu sagen muss, dass dieses Gesellschaftspanorama in den Details seltsam starr bleibt für mich. Also die einzelnen Figuren bleiben, na, das böse Wort klischeehaft will ich jetzt gar nicht verwenden, aber sie bleiben sehr so in sich, entwickeln sich nicht richtig. Und vor allem diese Aufteilung Gut und Böse. Es gibt dieses skurrile Paar, den Archivar und die ältere Frau, die so ein bisschen Miss Marple-artig da durch den Krimi gezogen werden. Auf der anderen Seite gibt es dann halt diese alte Familie. Also ich habe mir gedacht, bei allem Respekt, das ist literarisch ein bisschen zu schlicht. Das ist zu einfach gemacht.
Herr Knipperls ist ja sehr sanft und sehr brav. Ich möchte jetzt den literarischen Gnadenstoß versetzen, indem ich ein kurzes Zitat aus dem Buch vorlese. Es gibt ja die rhetorische Figur der Katakrese. Das heißt, wenn sich Bilder vermischen, also das schlägt dem fast die Krone ins Gesicht, wäre so eine Katakrese. Ich habe hier ein schönes Beispiel. Oder dieser Strang des Schicksalsfadens schlummert seit Anbeginn in ihm. Es ist ein fatales Programm mit überzeugender Befehlskette, die ihm da hineinredet, ihn unablässig in eine Richtung schleust wie Zuchtvieh. Also wir haben den Strang des Fadens, der schlummert, ein fatales Programm mit überzeugender Befehlskette, die ihn hineinredet, in eine Richtung schleust wie Zuchtvieh. Also das sind ungefähr 8 Bilder, die in einem Satz zusammengeschleust werden.
Ich habe mir auch einen Satz rausgeschrieben, der ist kürzer. Also es sind 2 Sätze, 2 kurze Sätze, ein Zitat. Es bleibt unklar, was genau geschah und diese Unklarheit gilt es auszuhalten. Das ist ziemlich treffend.
Ja, diesen Satz habe ich mir auch angestrichen, weil ich dachte, das ist im Grunde genommen das poetische Programm dieses Romans. Das ist ganz offensichtlich. Jetzt brauchen wir trotzdem noch eine gewisse Verteidigungsrede zum Schluss von Ihnen.
Ja, gerne. Also es ist ein Text, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Also zum Beispiel auch die Krimi-Vorgabe, die wir dann auch widerrufen. Man kann das auch postmodern nennen, ein Text, der über sich selber nachdenkt, auch darüber, wie er gemacht ist, darüber, wie Geschichten erzählt werden. Das wird verhandelt, das wird zum Teil unterlaufen, das wird zum Teil bewiesen. Und es ist ein Text, der in der leichten Überzeichnung der Figuren sehr viel Humor hat. Also in den Szenerien oder in den Dingen, die passieren. Am Ende gibt es dann auch noch eine große Explosion. Und auch das ist, obwohl es tragisch ist, nicht nur tragisch, sondern es ist halt dieses Humoristische. Und das gibt eine Leichtigkeit im Umgang mit komplexen Themen, eben wie den Verhängnissen des Zweiten Weltkriegs bis heute und den finanziellen Verstrickungen der Schweiz.
Also ein Roman, der mit einem Knalleffekt, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mit einem doppelten Knalleffekt endet. Die Schrecken der anderen, der neue Roman von Martina Klavadetscher, erschien im Verlag CH Beck, Platz 7 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von US-Schriftsteller Thomas Pynchon, der sich schon vor Jahrzehnten, viele wissen das, aus der Öffentlichkeit völlig zurückgezogen hat. Es kursieren nur wenige, mehr als 40 Jahre alte Fotos von dem Autor, der, so kann man sagen, als bedeutender Vertreter der Postmoderne gilt und als eine Art Phantom-Legendenstatus genießt. Sein bekanntestes Werk ist wohl der 1973 veröffentlichte Roman Die Enden der Parabel. Mit nunmehr 88 Jahren hat er ein neues Buch herausgebracht. Schattennummer heißt der Roman, der für den Rowohlt Verlag von Nikolaus Stingel und Dirk van Gunsteren ins Deutsche übertragen wurde und auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im November steht. Dirk Knipperls, die Geschichte, wenn man überhaupt von einer Geschichte sprechen kann, spielt Anfang der 1930er Jahre und im Mittelpunkt steht Hicks McTaggart aus Milwaukee, ein ehemaliger Streikbrecher, der sich als Privatdetektiv durchschlägt und der meint, ja, ein verhältnismäßig ruhiges Leben zu führen, aber dann passiert's, das ist ja gewissermaßen der Klassiker, er erhält einen ominösen Auftrag. Herr Knipphals, worum geht es dabei und wohin führt ihn dieser Job?
Hicks McTaggart Diese Namen bei Thomas Pynchon sind wirklich ganz toll. Da ist er für berühmt. Er soll eine Frau finden, sie heißt Daphne Hermont, auch wieder so ein schöner Name, und zurückbringen. Diese Frau ist die Erbin eines Käseimperiums, noch so ein toller Pynchon-Kontext, und ist auf der Flucht vor ihrem Vater. Der Vater ist der El Capone des Käses, also das ist so wirklich ganz großer Pynchon. Das Buch startet in Milwaukee, also ich spare mir jetzt den üblichen Satz, dass man Pynchon-Romane eigentlich nicht zusammenfassen kann. Und das ist doch ein relativ leichter Pynchon, auch den kann man sehr schwer zusammenfassen. Er startet in Milwaukee und auch da haben wir jetzt wieder die Nazis. 1930. Milwaukee war stark geprägt von deutschen Einwanderern bis heute. Teilweise wird da auch noch Deutsch gesprochen. Und die, Zitat, Hitlerbande ist in Milwaukee am Start. Es gibt Streitereien mit der italienischen Mafia, die von Chicago hochkommt und von Detroit. So, und da haben wir jetzt die Nazis im Spiel. Und jetzt geht dieser Hicks McTaggart, er reist dieser Frau hinterher nach Europa und dann gibt es eine Art Schnitzeljagd durch Europa im Jahre 1930, 31, während Europa verhängnisvoll Richtung Zweiter Weltkrieg driftet.
Ja, es wird immer gesagt, man kann das nicht so zusammenfassen, aber genau so ist es. Also ich würde sagen, es passiert natürlich noch unglaublich viel mehr, aber wenn man erstmal versucht, eine Schneise durch dieses Buch zu schlagen, dann ist das genau. Und wir sind bei der Lesestelle an dem Punkt, wo unser Protagonist, also dieser Privatdetektiv, in Europa ist und sich fragt, was ist hier überhaupt los in den Ländern Europas? Und er sehnt sich gewissermaßen zurück. Eine ganz zentrale Stelle, wie ich finde. Und wir werden jetzt aus dem Roman von Thomas Pynchon eine kleine Lesestelle hören, die Dominik Eisele vorträgt. Bitte sehr.
Manchmal möchte Hicks einfach nur wieder in Milwaukee sein. Zurückversetzt ins normale Leben, in ein noch nicht faschistisch gewordenes Land, an einen Ort der Klarheit und Sicherheit, noch immer ein bisschen verschlafen. Bratwurstrauch von einem Imbisswagen, aus einem offenen Fenster Akkordeonklänge von jemandem, der übt. Der erste Schnee, der von der Prärie in die Stadt kommt. Bars, in denen der Biermief Generationen tief ist. Frauen mit kleinen, runden Hüten. Personenwagen, Zeitungsstände betrieben von Kriegsveteranen, die Sarge heißen. Alltägliche Haustüren, die zu nichts Dunklerem als freundlichen Speaks führen. El Productos in Glasröhren, freitagabends gebratener Barsch mit Krautsalat. Buttermilchkrapfen, versteht sich. Eine Fantasie von Milwaukee. Cremefarbene Oberflächen, die sich im Lauf der geruhsamen Tage hinter einem bituminösen Dunst, den man gefahrlos atmen konnte, unmerklich immer weiter verdunkelten. Nie so schlimm wie Chicago. Damals, als man mehr Zeit in der Bahn als in einem Auto zubrachte. Und die Arbeit gerade so unaufregend war, dass sie einen bei Laune hielt. Ehesachen, bei denen man sich nur wenig Gedanken machen musste, außer vielleicht hin und wieder über einen niedlichen Housewives-Special mit Perlmuttgriff irgendwo in einem Küchenschrank. Bestens bekannter Zustand, sagt Slide nickend. Man könnte ihn postamerikanisch nennen. Manche entscheiden sich ganz bewusst dafür, manche nicht. Aber ganz egal, was es ist, du steuerst darauf zu und zwar im Eiltempo. Vielleicht habe ich das Ganze irgendwann so satt, dass ich einfach kehrt mache und nach Milwaukee zurückgehe. Spricht doch nichts dagegen, oder? Überhaupt nichts. Fahrkartenschalter öffnen morgens in aller Frühe, jeder, der will, kann kommen. Zuerst aber liegt, wenn ich dich darauf hinweisen darf, eine, wie es scheint, nanu, eine weitere mitteleuropäische Nacht vor uns, die es durchzustehen gilt. Und in deren Verlauf alles Mögliche passieren kann. Vielleicht liefert sie dir ja sogar einen Grund, nicht kehrt zu machen, sondern die Richtung beizubehalten, in die du dich schon die ganze Zeit bewegst. In Winde von der Sorte, die nach Mitternacht meistens auffrischen.
Dominik Eisele las aus Thomas Pynchons Räumroman Schattennummer, der für den Rowohlt Verlag von Nikolaus Stingel und Dirk van Gunsteren ins Deutsche übertragen wurde und der auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im November steht. Vielen Dank. Martin Ebel, man ist ja bei Thomas Pynchon nie so ganz sicher, wie man welches, jetzt nenne ich mal dieses Wort, Erzählrhizom einzuordnen hat. Weil so ein bisschen Rhizomart, pilzartig erzählt dieser Autor. Und ich glaube, über diese Struktur werden wir gleich auch noch sprechen. Aber wenn ich mir diese Zeilen, die wir gerade gehört haben, etwas genauer anschaue, dann lese ich diese seltsame Detektivgeschichte aus den 1930er Jahren auch als eine Art von allegorischem Kommentar zu gegenwärtigen Entwicklungen. Wie würden Sie das beurteilen?
Also ich muss erstmal ein Geständnis machen. Ich bin 70 Jahre alt geworden und das ist mein erster Pünschen. Ja, also es ist nicht so, dass man als Literaturkritiker...
Da haben Sie noch sehr viel vor.
Ich weiß nicht, ob ich noch weitere lesen werde, aber es ist nicht so, dass Literaturkritiker immer alles kennen und immer alles schon gelesen haben. Und Thomas Pynchon war für mich immer ein Mythos. Das war immer der Typ mit der Papiertüte über dem Kopf aus den Simpsons. Aber jetzt habe ich ihn leibhaftig mal zu mir genommen und das Ergebnis der Lektüre war großes Befremden und großes Amüsement. Also das ist tatsächlich ein Buch, das man lesen kann und auf jeder Seite ist irgendein toller Gag und eine tolle Verwirrtheit. Also es geht immer anders weiter, als man denkt. Die Leute entpuppen sich als etwas anderes, als sie zu sein scheinen. Es ist ein Spionageroman natürlich, aber es ist auch ein Pseudospionageroman, weil alle Agenten, die anscheinend auf der einen Seite sind, sind aber dann auch wieder auf der anderen Seite. Die Liebesgeschichte ist dann doch keine Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Und Sie fragen jetzt nach dem, was sich dahinter vielleicht verbirgt, also ob es eine Geschichte ist, vermeintlich über 1932, in Wirklichkeit aber über 2025. Das habe ich auch vermutet beim Lesen. Ich finde aber nicht so viele Indizien dafür. Ehrlich gesagt, ich glaube, Thomas Pynchon hätte einen Roman über 2025 schreiben können. Also die Gegenwart ist ja sehr Pynchonesk. Die ist ja verrückt. Aber er hat schon sich in die Zeit des 20. Jahrhunderts eines Europas, das dem Faschismus sozusagen fast in die Arme fällt, geschrieben. Also ich bin nicht so überzeugt, dass das voller Anspielung ist auf die Gegenwart.
Jeder, der will, kann kommen in den USA. Das kann man in der Gegenwart nicht mehr sagen. In der amerikanischen Literaturkritik war das wirklich eine große Debatte. Der neue Pynchon war ein großes Ereignis. Und es gab eine gewisse Enttäuschung zuerst, weil nämlich die USA hat wirklich viel gemacht, was Pynchon schon vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren beschrieben hat. Diese Paranoia, Menschen, die einfach von der Straße wegverhaftet werden können, eine Regierung, die die Wahrheit abschafft. Es steht bei Pynchon schon alles drin und eigentlich hatte man erwartet, dass er jetzt sagt, ich hab's euch ja gesagt. Das macht er aber nicht. Erstmal. Es ist ein historischer Roman, es ist auch gleichzeitig ein Roman, der fußt auf diesen Hardboiled-Krimis. Es ist auch eine Parodie von Raymond Chandler zum Beispiel, von solchen Sachen. Aber irgendwo macht er das vielleicht auf seine Art dann irgendwie halt doch, indem er halt jetzt beschreibt, wie Europa faschistisch geworden ist und Amerika so als so ein Ankerland darstellt, was es aber heute real nicht mehr ist. Also er sagt schon, guckt genau hin. Und er sagt ein bisschen auch, es ist dieser Roman ist, ich habe ihn auch ein bisschen verstanden als so ein Kaninchenloch. Er sagt, Donald Trump, ich bin auch da. Und solange ich da bin, hast du nicht hundertprozentig gewonnen. Das ist schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Martin Ebel, was ich toll fand bei Ihnen war die Gleichzeitigkeit von Befremden und Amüsement. Ich finde immer bei Pynchon muss man oder könnte man wissen, dass man sich nicht entscheiden soll. Das ist Hochliteratur und das ist Pulp Fiction. Das ist ganz abgedreht und das ist sehr real. Er ist beides, ja. Und es ist darüber hinaus auch noch ein bisschen frauenverachtend und gleichzeitig aber auch feministisch. Er ist immer auf beiden Seiten. Das fand ich bei diesem Autor wirklich das Großartige.
Martina Leubli, ich hatte eine Frage vorbereitet, die, würde man sagen, größtmöglich skurril ist. Weil ich nämlich weiß, dass das einerseits eine merkwürdige Frage ist, wahlweise eine unseriöse Frage und vielleicht auch eine erhellende Frage. Wie würden Sie diesen Roman einordnen, wenn nicht Thomas Pynchon auf dem Cover stünde?
Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt hätte. Also ich hätte als Lektorin mal gesagt, 200 Seiten weniger, wenn es nicht der berühmte Thomas Pynchon ist. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr lang. Vielleicht muss man auch noch sagen, dass es eine Überforderung ist, ein Chaos, ein Riesengewimmel aus über 30 Figuren. Und man kann da sehr schnell mal den Faden verlieren. Ich habe mich schon gefragt, wie stark wird die wohlwollende Beurteilung dieses Textes, respektive die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf Irrwege einzulassen, auf Szenenwechsel einzulassen, wie stark wird das geleitet von meinem Wissen? Das ist der Kultautor Thomas Pynchon, wobei ich dasselbe Geständnis mache wie Martin Ebel. Es ist mein erster Pynchon. Also wir sind hier eine frische Runde für diesen Kultautor. Also es hat wirklich tolle Einfälle, skurrile Einfälle, wie dieses U-Boot und die Käse, die Fondue-Revolution. Es hat wirklich unglaublich tolle Ideen drin.
So als Schweizerin, ne?
Mhm, ja, als Schweizerin. Ich hätte gerne mehr erfahren.
Mehr über Käse.
Über die Fondue-Revolution, wie die sich dann tatsächlich ereignet hätte. Aber dazu kam es nicht, weil der Autor ja auch die Ballone immer wieder steigen und zerplatzen lässt und dann geht's mit was anderem weiter. Eine Frage habe ich zu seinem Umgang mit Geschichte. Es spielt in den 30er Jahren, wir haben es gehört. Es war aber für mich vor allem so eine Art von Kulissenschieberei. Ich hatte immer den Eindruck, er erzählt alte Filme nach. Auch die Figuren, das sind Cartoon-Comic-Figuren, die sind überzeichnet, die haben wenig Charakter, die wechseln dauernd, die haben zwar alle witzige Namen, aber wer ist wer, das erschließt sich einem nicht sofort beim Lesen. Der Pynchon als Autor, er ist einfach der große Filmregisseur, der uns hier herumirren lässt. Und zum Umgang mit Geschichte habe ich da schon auch meine Fragezeichen, ob man das einfach so als historische Kulissen aus Jazzclubs und Straßen mit Schießereien und Überseedampfern darstellen kann.
Ich würde ganz gerne noch ein bisschen tiefer in die Sprache reingehen. Und zwar, was mich an Thomas Pynchon immer beeindruckt ist, dass er zuweilen so kristallklare Sätze schreibt. Das beginnt eigentlich schon mit dem allerersten. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gibt es einen inoffiziellen Preis, also diesen Wettlesen in Klagenfurt. Und dieser inoffizielle Preis, der handelt davon, wer hat den besten Einstiegssatz formuliert im Wettbewerb. Und dann diskutiert die Jury immer über diesen besten Einstiegssatz. Und ich finde, dieser Einstiegssatz dieses Romans muss zumindest am heutigen Abend einmal erwähnt werden. Er lautet nämlich: Wenn Ärger in die Stadt kommt, nimmt er meist die North Shore-Linie oder Line. Und ich meine, mit diesem Satz ist man ja eigentlich schon mitten in dem Buch, oder nicht?
Ja, ich schon.
Ja. Sie schon? Martin Ebel auch?
Aber das ist aber ein Satz, der natürlich in auch einem zweitklassigen Krimi so stehen könnte am Anfang. Ja, aber das spricht nicht gegen Pynchon.
Ja, das ist das, glaube ich, was den Knippers gesagt hat. Das ist immer beides.
Das spricht eigentlich für Pynchon den Krimi-Imitator oder Parodisten, würde ich jetzt sagen. Ich habe immer wieder beim Lesen auch ähnliche Reaktionen gehabt wie Martina Leupi. Ich habe gesagt, ja, darf der das, kann er das, wo ist die Psychologie, wo sind die Personen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, all das, was der gar nicht will. Das ist ja immerhin ein postmoderner Autor, der gar nichts mit Psychologie am Hut hat, der auch nicht mit historischer Wahrheit am Hut hat, sondern der eben all das gar nicht will.
Es gibt schon, wenn es um geschichtliche Brüche geht, da geht es schon auch um wichtige Themen. Zum Beispiel, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist für dieses Werk aber doch eklatant wichtig, die Beschreibung des aufkommenden Antisemitismus. Es gibt sehr viele Passagen der Knipphals, wo das eine Rolle spielt. Und da merkt man, diesem Autor ist es nicht nur darum gelegen, herumzuspielen, oder?
Auf gar keinen Fall. Die Spielereien sind da, es gibt aber auch diese stark thematischen Strang, dass er also den Weg zum Nationalsozialismus skizziert und den Weg zur Judenverfolgung auch. Es gibt so Sätze, früher oder später wird es nirgends mehr sicher sein. Wir müssen woanders hinziehen, bevor man nur noch SA-Lieder und Dreiklange hört. Das stellt die Frau einmal fest, die Hicks McTaggart da finden soll. Dazu muss man wissen, bei Pynchon ist vielleicht wichtiger als Sinnzusammenhänge manchmal die Musik. In diesem Roman spielen vor allen Dingen zwei Musikformen eine große Rolle. Das erste ist der Swing, das ist aus der Zeit heraus gespielt. Das zweite ist Klezmer. Das sind beides sehr wilde Musikformen und genau so tanzt dieser Roman dann auch in Sprüngen, in wilden Figuren durch die Geschichte. Und diese Swing und Klezmer sind halt gegen diesen SA-Dreiklang gesetzt. Also man kann schon, wenn man sich ein bisschen entfernt von diesen ganzen Witzeleien, die er hat, da sehr ernste Subtöne und Kontexte rausdestillieren aus diesem Buch.
Also Thomas Pynchons neuer Roman Schattennummer für den Rowohlt Verlag von Nikolaus Stingel und Dirk van Gunsteren ins Deutsche übertragen, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Wir kommen zu einem weiteren Schwergewicht, könnte man sagen. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im November. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Ian McEwan. Was wir wissen können, heißt das Buch aus dem Diogenes Verlag, das von Bernhard Robben aus dem Englischen ins Deutsche übertragen wurde. Der Roman, so viel sollte man vielleicht vorneweg sagen, spielt auf zwei Zeitebenen. Zum einen im Jahr 2014, als der Dichter Francis Blundy zu Ehren seiner Frau einen Sonettenkranz auf einer Abendgesellschaft vorträgt. Und die zweite Ebene liegt in der mittelnahen Zukunft im Jahre 2119, als ein britischer Literaturwissenschaftler namens Thomas Metcalfe über das längst verschollene Blundy-Gedicht forscht und damit seine Vorstellung, was wir wissen können, da ist der Titel, revidieren muss. Vielleicht bleiben wir zunächst in diesem Erzählstrang, Herr Ebel. Wie sieht die zukünftige Welt, vor allem England, in McEwans Roman aus und warum interessiert sich Metcalfe für diese ominöse Blundy-Dichtung?
Naja, die Welt ist so geworden, wie es die Klimaskeptiker und Klimakritiker, Propheten vorausgesagt haben. Also in den 100 Jahren, die zwischen unserer Zeit und der Zukunft, die McEwan ausmalt, verstrichen sind, hat es mehrere verheerende Kriege und Naturkatastrophen gegeben, Atomkriege, konventionelle Kriege. Die Menschheit ist geschrumpft von 9 auf 4 Milliarden. Die USA werden von Warlords beherrscht. Deutschland ist von Großrussland geschluckt worden. Die Großmacht ist Nigeria. England ist großenteils überflutet, besteht nur noch aus Inseln. Die Wissenschaft hat sich zurückgezogen auf die Berg- und Hügelgipfel, aber es gibt noch die Wissenschaft, es gibt auch noch die Literatur, es gibt sogar noch Literaturwissenschaft und auch wenn McEwan das nicht sagt, kann man vermuten, es gibt sogar noch Literaturkritik. Und einer dieser Literaturwissenschaftler ist eben Tom Metcalfe. Er macht etwas ganz Seltsames, also vor diesem Hintergrund der Apokalypse, die in den 100 Jahren passiert sind und einer Welt, die sehr viel schlechter und ärmer ist als unsere Welt, beschäftigt er sich mit einem Gedicht, das nur 10 Menschen überhaupt gehört haben, weil es nur an einem einzigen Abend vorgetragen wurde, einem Gedicht, von dem man gar nicht weiß, ob es überhaupt noch existiert. Und das ist sein Forschungsobjekt und das ist eigentlich sein Lebenszweck. Er beschäftigt sich praktisch mit nichts anderem. Er versucht zu rekonstruieren, was an diesem Abend passiert ist, wo Francis Blundy das Gedicht vorgetragen hat, seiner Frau Vivian gewidmet. Er beschäftigt sich mit Vivians Tagebüchern. Er verliebt sich ein bisschen in diese Frau über 100 Jahre zurück. Und der Reiz dieses Romans, das möchte ich jedenfalls jetzt schon ankündigen, besteht eigentlich in diesem Verhältnis der beiden Zeitebenen, in dem der Roman spielt.
Und um einen Eindruck zu bekommen, wie diese Zeitebenen miteinander verbunden sind, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Dominik Eisler liest aus Ian McEwans Roman »Was wir wissen können«. Bitte sehr.
Gerade weil niemand den Sonettenkranz kannte, war er so schön. Wie das Spiel von Licht und Schatten an Platons Höhlenwand schenkte er der Nachwelt die reine Form, das Ideal aller Poesie. Jede Nachahmung kam dagegen einem Abstieg in die trostlose Banalität des Realen gleich. Sollte die wahre Pergamentrolle je gefunden werden, dann, so nehme ich an, wird sich die Aufregung wohl auf die akademischen Kreise beschränken. Eine komprimierte Sprache, eine anspruchsvolle Bilderwelt, die kunstvolle Verflechtung von Jamben und Trochäen zu Pentametern sowie all die übrigen Maßgaben ernsthafter Lyrik würden für eine größere Öffentlichkeit das Ende des Sonettenkranz besiegeln. Das Imaginierte herrscht über das Tatsächliche und ist frei von Paradox oder Geheimnis. Viele Gläubige wollen kein Bildnis ihres Gottes, keine Beschreibung. Und wir sind glücklich, wenn wir nicht wissen müssen, wie unsere elektronischen Maschinen funktionieren. Die Figuren, die wir in der Fiktion lieben, gibt es in der Wirklichkeit nicht. Als Individuen oder Nationen frisieren wir unsere eigene Geschichte, um besser dazustehen, als wir sind. Umgeben von ungeprüften oder widersprüchlichen Mutmaßungen leben wir unser Leben in einem Nebel aus Träumen und scheinen sie auch zu brauchen. Über globale Tragödien schreibe ich hier einzig im Zusammenhang mit Blundys Sonettenkranz. Die Zeit der Klimachance und der ökologischen Sehnsucht währte gerade mal 30 Jahre. Der lang hinausgezögerte dritte chinesisch-amerikanische Krieg begann als unvermeidliche Folge des Chaos im Pazifik. Zwar blieb er dank verbesserter KI auf einen konventionellen Schlagabtausch begrenzt, doch wurden viele berühmte Städte zu Schutt und Asche zerbombt. Weltweite Krankheiten, Hungersnöte, Dürren und Massenmigration in ungekanntem Ausmaß. Da fand niemand mehr Zeit für Gedichte oder sonst irgendein kulturelles Unterfangen. Überleben war der einzige Traum, den sich viele allerdings nicht erfüllen konnten. Zwischen damals und heute sank unsere Zahl von 9 auf 4 Milliarden. Und dennoch blieb in unserem ruhigeren, vielleicht totgeweihten 22. Jahrhundert ein Sonettenkranz für Vivian all jenen kostbar, denen an unserer Welt etwas lag. Ein Talisman für die Überlebenden und das Versprechen einer besseren Zukunft. Indem es ein leeres Blatt blieb, leistete ein Gedicht der Geschichte gute Dienste.
Dominik Eisler las aus dem neuen Roman von Ian McEwan. Was wir wissen können, heißt das Buch aus dem Diogenes Verlag, das von Bernhard Robben ins Deutsche übertragen wurde und das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im November steht. Vielen Dank. Martina Leubli, mir ging es so, dass ich einen großen Spaß daran hatte, zu lesen, wie unterhaltsam Ian McEwan diese Geschichte erzählt, dass er ausgerechnet einen verschollenen Sonettenkranz zum Anlass nimmt, ja, die grundlegenden Fehler in der Vergangenheit, die wohlgemerkt unsere Gegenwart ist, zu bespiegeln. Aber die zentrale Frage ist natürlich, abgesehen davon, dass dieser wirkliche Unterhaltungskünstler der Literatur, was er uns literarisch bietet, wie würden Sie das beurteilen? Wie ist es um die literarische Qualität dieses Romans bestellt?
Ian McEwan ist ein sehr routinierter Erzähler, also seine Prosa fließt elegant, geschmeidig, anschaulich eben. Es gibt dann auch so ein bisschen Gossip, es gibt Beziehungsgeschichten, die die Neugierde befriedigen, dann gibt es philosophische Fragen. Also er verbindet das alles ungeheuer souverän. Seine große Entscheidung ist, das Buch 2 zu teilen, das kann man hier vielleicht sagen. Also wir haben den ersten Teil, der in der Zukunft in gut 100 Jahren spielt. Und die Fragen, die er daraus entwickelt, das hat er für mich sehr reizvoll gemacht mit der Frage, woran werden sich unsere Nachkommen erinnern aus unserer Zeit? Und niemand hätte geahnt, dass sein unbekanntes Gedicht, ein Sonettenkranz, einmal eine derart große Bedeutung annehmen würde. Oder auch unser heutiger Umgang mit digitalen Daten, dass wir alles festhalten, dass so viel gespeichert ist, dass das dann in der Zukunft vielleicht so beurteilt wird, als würden wir die Privatsphäre der Vergangenheit verraten. Also das fand ich sehr reizvoll, dieser doppelte historische Blick, also der künftige historische Blick auf unsere Gegenwart. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Teil. Und bei der Lektüre dieses zweiten Teils, der ebenfalls sehr routiniert geschrieben ist, wurde ich als Leserin dann immer kühler und ich bin dann einfach sehr viel stärker in eine Einzelbeziehungsgeschichte reingerutscht und die große philosophische Frage von wie erinnern wir uns und wohin bewegt sich die Welt, die ist dann vollends aus dem Blick geraten. Das ist halt der Preis dieser Zweiteilung.
Also wir dürfen natürlich nicht zu viel verraten, um nicht zu spoilern, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, dass es diese zwei Teile gibt. Dirk Knipphals, auch dieses Buch ist ein Genremix. Was wir wissen können, ist, wir haben schon gesagt, Dystopie, Gesellschaftsdrama, akademische Satire, Liebesgeschichte, haben wir auch schon angedeutet, und auch Krimi. Welche Facette hat Sie jetzt überzeugt und welche vielleicht auch weniger?
Also überzeugt hat mich zu meiner großen Überraschung die Science Fiction. Es ist absolut glaubwürdig, wie er das beschreibt. Immerhin 100 Jahre in die Zukunft reingeguckt. Und er hat einen Trick dabei. Er beschreibt das nämlich nicht direkt, sondern tut das immer in die Nebensätze. Also die Schwierigkeit des Reisens, dass man sich in 100 Jahren darüber wundert, dass Menschen für ein verlängertes Wochenende 3 Stunden geflogen sind. Solche Sachen, das ist sehr gut eingefügt. Das hat mich sehr stark überzeugt. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das so gut machen kann. Und das Zweite ist diese große, große Ironie, eine sehr menschenfreundliche Ironie im Hintergrund. Wir haben es gehört, von 9 auf 4 Milliarden runter. Aber die Menschheit überlebt noch. Das heißt, er hat Vertrauen in die Menschheit. Und diese große Ironie ist jetzt, ich will auch nicht spoilern, Es ist aber so, dieser Sonettenkranz wird immer hochgehalten. Lyrik als die edle Form und Prosa als so ein bisschen nebenbei. Ja? Und er schreibt ja aber Prosa und schreibt eine tolle Prosa. Und dieser zweite Teil, das ist fast ein Trivialroman, eine Beziehungsgeschichte unserer Zeit. Und gleichzeitig hat man im Hintergrund, dass er sagt, von den 100 Jahren voraus, damals hätte man die Probleme noch lösen können. Aber die Menschen sind halt beschäftigt mit anderen Dingen. Sie trinken zu viel, sie haben Affären, sie haben Sex, sie sind eifersüchtig aufeinander. Und ohne dass er das so direkt sagt, schwingt das alles so großartig zusammen, wie ich finde.
Vielleicht fügt sich es ein bisschen zu großartig zusammen, aber Martin Ebel, inwieweit ändert sich auch die Tonalität dieses Buches nach diesem großen Bruch? Also zweite Hälfte, wie verändert das den Roman insgesamt?
Naja, das, was der Tom Metcalf meint zu wissen über die Personen, was er meint herausbekommen zu haben über die Tagebücher von Vivian und über das Verhältnis zu ihrem Mann, also was er meint wissen zu können, wie es der Titel so sagt, das erweist sich als falsch. Und dazu braucht es die zweite Hälfte. Das heißt, wir haben dieselbe Geschichte nochmal erzählt aus einer anderen Perspektive und dadurch bekommt das Ganze eine dritte Dimension. Dadurch wird es nochmal viel reicher, als es ohnehin schon war. Also ich finde den zweiten Teil auch nicht schlechter als den ersten Teil, sondern ich finde ihn absolut notwendig. Und ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als Sie zweimal das Wort Unterhaltung verwendet haben und auch bei dem Wort routiniert. Dem möchte ich doch widersprechen. Ich finde, da ist keine Routine drin in diesem Buch. Das ist einfach ein großer Könner, der McEwan, und der schreibt tatsächlich eine großartige Prosa, und das muss man einfach mal können, die Verhältnisse dieser Paare so zu beleuchten, oder die Szene, wo das Gedicht zum ersten Mal vorgelesen wird, vor 8 Leuten, die zuhören, und jeder denkt an was anderes, und wie McEwan beschreibt, an was jeder da denkt, woran der Tierarzt denkt, woran ein Ehepaar denkt, das gerade gemerkt hat, jeder hat gemerkt, der andere hat eine Affäre, und die schauen sich an. Und was sie in diesen Blicken aussagen, Gleichgültigkeit, Hass, Begierde plötzlich, wie geht man jetzt damit um, mit dieser neuen Erkenntnis? Und das Ganze in einem einzigen Absatz, das muss man können. Ja, das ist ganz großartig. Und das macht er auf 500 Seiten. Ja, und da gibt es eigentlich kaum Leerlauf. Und ich bin ganz einer Meinung mit Ihnen, diese Zukunftsgeschichte, das ist eben keine Science-Fiction, das ist jetzt nicht ausgemalt, wie schrecklich das alles ist, was kommt, sondern es ist eben alles schon geschehen. Das beschreibt er in der Rückschau. Und deswegen ist also diese Dimension, die er da hat, der Zukunft, das ist nicht, um uns Angst zu machen, es ist auch nicht mal, um uns an unsere Verantwortung zu erinnern, weil das ist sowieso zu spät. Es hat eher was elegisch-melancholisches. Und das, finde ich, gibt diesem Roman einen Ton, der sehr berührend ist. Also wenn wir bei dem Pynchon gefunden haben, das ist ein großer Unernst und das hat seinen Reiz, dann sehe ich in diesem Buch einen großen Ernst.
Also relativ elegant ist, wie der Autor beschreibt, was es überhaupt bedeutet, in dieser Welt zu reisen. Man muss sich das vorstellen, England ist ein Archipel. Um jetzt zu einer anderen Universität, zu einem anderen Archiv zu kommen, muss ich erstmal ins Schiff steigen, um dann weiter forschen zu können. Tagelang ist man auf dem Boot und da wird, wie der Knipphals gerade beschrieben hat, mehr oder weniger so nebenbei erzählt, was diese neuen Verhältnisse auch im Alltag dann bedeuten. Ich würde ganz gerne trotzdem noch mal ein bisschen in die Mikrostruktur reingehen. Was zeichnet diesen Autor noch aus, Dirk Nippals?
Das Menschliche. Das klingt so ein bisschen komisch, wenn ich das sage. Aber er hat einen ganz großen Sinn für das krumme Holz, aus dem wir Menschen gemacht sind. Er ist nicht gehässig. Er sieht alle Fehler. Er sieht alle Probleme, er sieht die Verfehlung der einzelnen Figuren und schreibt sie auch ganz genau auf, aber er ist nicht böse oder so oder ist nicht gehässig in der Form. Er ist so ein genauer Beobachter und gleichzeitig ist er aber auch bei den Figuren, also gütig ist jetzt auch falsch, ja, aber er ist so eine Art literarischer Priester. Man hat das Gefühl, man kann ihm alles beichten und er wird es irgendwie in eine gute Literatur verwandeln.
Martina Leuble, ich meine, das ist nun wirklich ein großes Lob. Also er ist ein literarischer Priester und man kann ihm alles beichten. Ich glaube, das muss auf dieses Buch gedruckt werden. Also wow, können Sie doch noch mithalten.
Priester, das finde ich jetzt schon etwas überhöht, zumal es nicht in McEwans bestes Buch ist, wie ich finde. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist dann, dass eben der zweite Teil, den ich aber sehnlich erwartet habe, eigentlich als Leserin, weil ich das ja unbedingt lesen wollte, dann direkt aus der Perspektive derjenigen, die das erlebt hat, der hat mich dann eben so in ein Gefühl von, da schreibt einer oder eine, die viel über Beziehungen spricht, die viel über Beziehungen redet, und das hatte manchmal dann schon etwas, ich habe vorhin das Wort routiniert genommen, es hatte so fast was gleichförmig, gleichmäßiges, dafür, dass es eben doch wirklich um verhängnisvolle emotionale Verstrickungen geht. Und weil ich Ian McEwan auch als nuancierten Kenner und Beschreiber von menschlichen Emotionen kenne, fand ich jetzt diesen zweiten Teil psychologisch in der Darstellung nicht gleich überzeugend. Und was mich vielleicht auch ein bisschen meinen Spaß verringert hat, ist, dass ich eben das Verbrechen, das auf dem Klappentext angekündigt wird, und das wird auch mal zu Beginn des Romans, gibt es eine Andeutung, und dann habe ich das wie so aufgeschnappt und habe eigentlich immer gedacht, das wird passieren, und das ist dann auch passiert. Also, wie soll ich sagen, die Maschinerie funktioniert einfach fast zu gut.
Martin Ebel, ich weiß, Sie kennen das Werk von Ian McEwan wirklich gut, anders als das von Pynchon, haben wir gerade erfahren. Sie kennen da wahrscheinlich alle Bücher. Wenn Sie das jetzt mal einordnen, ist das so ein mildes Alterswerk? Wie würden Sie das einordnen in sein Gesamtwerk?
Also es ist sicher einer der großen Romane von McEwan. Er hat auch zwischendurch kleinere, vernachlässigenswertere geschrieben. Zu den Alterswerken würde ich es auch zählen. Also es passt zu dem letzten Buch, Lektionen. Und ich möchte jetzt Herrn Kniphals noch übergipfeln, indem ich ihn zu einem, man sagt ja oft, der Autor ist wie der Gott für seine Figuren. Und der McEwan wäre hier so ein gnädiger Gott, der seine Menschen sieht, was sie so tun, und sie können es halt nicht besser. Und er betrachtet sie so, wie sie so ihr Leben so vor sich hin dilettieren. Das sind ja keine Lebenskünstler, das sind Lebensdilettanten. Und so ist eigentlich die ganze Menschheit in seinen Augen. Die Menschheit, die kann den Krebs besiegen, die kann zum Mond fliegen, aber sie schafft es halt nicht, in Frieden miteinander zu leben, und sie schafft es auch, ihre Lebensgrundlagen zu ruinieren und sich fast zu vernichten. Und dem schaut McEwan zu, ein bisschen traurig, ein bisschen lächeln, und das beschreibt er in einer Art, wie nur er es kann.
Ein literarischer Gott, ein Priester, wo führt das alles hin? Was wir wissen können, der neue Roman von Ian McEwan von Bernhard Robben ins Deutsche übertragen. Platz 2 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Wir kommen, Sie haben es fast schon geahnt, zu Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Und auf dem Spitzenplatz steht der neue Roman von Anja Kampmann. Die Wut ist ein heller Stern, lautet der Titel des Buchs, das im Hansa Verlag erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte der Seiltänzerin Hedda, die im Varieté-Theater Alcazar auf der Hamburger Reeperbahn arbeitet und in den 1930er Jahren erlebt, wie sich nicht nur das Publikum ändert, sondern wie die Nazis und ihre Gefolgsleute, schon wieder haben wir die Nazis, wie die sich anschicken, auch die Sexarbeit zu kontrollieren. Martina Leubli, mit welchen Methoden gehen die NS-Leute gegen die Frauen auf der Bühne und in den Bordellen vor? Und wie verändert sich nun das Milieu in Hamburg?
Es gibt natürlich Kontrollen. Die Frauen werden vorgeladen. Alles im Bereich Nachtclub, irgendwie ein bisschen alleinstehend, Halbseiden, vielleicht Prostitution. Also all das gilt der neuen Regierung als verdächtig. Und die Schuld für dieses obskure, asoziale Gewerbe liegt bei den Frauen. Und die Frauen werden dann vorgeladen von der Polizei. Einige Frauen werden auch in Anstalten versorgt. Und es gibt Tausende von Zwangssterilisationen allein in Hamburg in den Jahren 33 bis 45. Also das ist das, was passieren wird. Wir sind jetzt im Roman zu Beginn dieser Entwicklung. Die mutige Hedda, die wirklich mutig ist, weil sie nämlich über den Mäulern von zwei Kaimanen Seil tanzt, auch die mutige Hedda muss sich mit dieser Bedrohung auseinandersetzen und eben versuchen, da irgendwie durchzukommen.
Vielleicht sprechen wir ganz kurz über die Familienverhältnisse von Hedda. Das scheint mir relativ wichtig zu sein, um auch ihre Zwangssituation ein bisschen zu begreifen. Sie ist sehr selbstbewusst. Sie versteht sich eher als Seiltänzerin, als Künstlerin. Gleichzeitig ist sie in einer familiären Situation, die sie zu harten Kompromissen zwingt. Wie sehen die aus?
Das Ziel von Hedda ist es, viel Geld zu verdienen, weil sie ihre Familie versorgen muss. Ihr jüngster Bruder Pauli ist behindert. und er darf dann nicht mehr zur normalen Schule gehen und sie ist für ihn, für seine Betreuung verantwortlich, bezahlt dann eine Frau im Haus, die Hauswartin, um ihn zu beaufsichtigen. Das ist teuer und Heda braucht Geld, sie verdient nicht genug im Varieté. Und dann ist ihr Kompromiss auch Prostitution. Sie hat einen Freier, der zur gehobenen Hamburger Gesellschaft gehört. Der war auch mal in Afrika. Und das ist so eine seltsame Beziehung, weil das auch darum geht, dass sie in diesem schönen Haus und im weichen Bett wie mal eine kurze Art von Pause hat, von der Armut, weil Anja Kampmann macht das sehr, sehr deutlich. Ein Großteil der Menschen 1933 war sehr arm, eben auch Heda, die gar nicht ein eigenes Zimmer hat, die das Zimmer teilt mit Leni, einer Prostituierten. Und dann kann sie jeweils nicht ins Zimmer, wenn Leni ihre Freier hat und ist manchmal dann eben für bezahlte Liebesdienste zu Gast bei diesem Hamburger, den sie der Graue nennt.
Ich habe mich ja gefragt, wie Sie als Schweizerin jene Passagen lesen, die im Plattdütschen gehalten sind.
Ja, ich habe das musikalisch genommen, also ich habe nicht alles verstanden. Und dann gedacht, es ist auch nicht so schlimm, dass ich nicht alles verstehe, weil es gibt ja verschiedene Dialekte.
Also, wir hören mal rein in diesen Roman, der, das kann man vielleicht vorneweg sagen, einen ganz eigenen, ja, literarischen, poetischen Ton hat. Hedda ist inzwischen wirklich mehr oder weniger fest bei der Prostituierten Leni untergekommen. Und das ist die Szene, sie stehen immer vor der Herausforderung, dass die staatliche Fürsorge vorbeikommt, um sie mitzunehmen. Das haben Sie ja gerade eben auch beschrieben. Also aus »Die Wut ist ein heller Stern« liest nun Antje Keil, bitte sehr.
Diese Nächte sind lang. Leni und ich schlafen in dicken Jacken. Sie haben einige der Mädchen mitgenommen. Ein paar Straßen weiter, in der Herbertstraße, bauen sie große Tore aus Holz. Dahinter schwitzt es sich leichter. Öffnen sie die Koppelschlösser ihrer neuen Uniformen wie Schatztruhen. Nur die Mädchen zahlen dafür. Käthe Petersen ist der geflügelte Name, der nun überall herumgeistert. Komm ihr schräg und du wirst entmündigt, für bekloppt erklärt, sagt Leni. Sie kontrolliert die Untersuchungen. Sie darf über dich bestimmen, als wärest du ein Kind. Geschlechtskrank oder moralisch verkommen. Wohin du gehst und wie lange. Ob mit dir noch zu rechnen ist. Papiere gehen hin und her. Jetzt ist das Leben schön. Jetzt strahle ich, laufe am Seil hinauf und glaube an das Licht aus dem kleinen Rund des Scheinwerfers. Schön hell ist es und warm und der Tanz wird weitergehen. Es ist die kleine Sonne von Pauli, unter der ich mich rekel. Es ist ein kleiner Junge, der auf seinem Bettchen sitzt und auf mich wartet. Und Frau Grube Müller, die mir mit bösen Augen folgt und dem Vater, dem Erzeuger, Halbwahrheiten über mich erzählt. Ist es jetzt wirklich ihr Hof, weil sie beim Luftschutz ist? Hat jetzt den Block unter Kontrolle. Sie passt auf wie ein Schießhund. Eine Nachbarin hat das Mädchen aus dem Vorderhaus angeschwärzt. Dabei stehen sie Schlange, die feinen Kerle, wenn ein Mädchen erstmal einen Ruf hat. Sogar der Nachbar, den sie kennt, seit sie klein ist. Willst du? Sagt er zu ihr. Ich kann dir helfen. Und dann weiß sie nicht, wenn sie ihn fortschickt, ob er es dann rumerzählt. Und sie hat erbärmlich gefroren und doch Nein gesagt. Und dann tätschelt er sie am Mantel. Ich würde was Gutes tun, sagt er. Und bereuen würdest du's nicht. Jetzt sitzt Käthe Petersen in der Behörde und schickt ihre Frauen gegen alles Widerliche, was sie hier sieht. Alles, was wir jetzt tun, geschieht unter den Augen der gestrengen Käthe. Glauben Sie selbst daran? Harte Baumwolle, ist das schon das Glück? Wenn Sie die Lippen zusammenpressen, Ihre Berichte tippen, als müssten Sie uns immer weiter scheuchen, weil wir so verdorben sind?
Antje Keil las aus »Die Wut ist ein heller Stern«, der neue Roman von Anja Kampmann, erschienen im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Applaus Dirk Knipphals, Sie sind in Kiel geboren. Ich glaube, mit dem Plattdütschen gab es keine Probleme, oder?
Von meinem Großvater kenne ich das Holsteiner Platt. Das ist ein bisschen anders als das Hanseatische.
Ah, das sind jetzt wirklich Feinheiten. Mhm. Aber man kann sich das so ein bisschen erschließen. Mhm. Der Roman schildert ja ein äußerst breites Personaltableau. Das haben wir jetzt in der Lesestelle nur andeutungsweise mitbekommen. Dieses Personaltableau ist am Ende des Romans auf 4 Seiten aufgelistet. Es gibt eine Vielzahl von Geschichten und auch Möglichkeiten, in diesen Roman hineinzugehen, etwa über die Schilderungen im Alcazar, dem Varieté-Theater. Man könnte auch die bedrückenden Abhängigkeitsverhältnisse in Herders Familie in den Mittelpunkt stellen oder das als Vehikel nehmen, um den Roman aufzudröseln. Welcher Lektüreweg, Herr Knipphals, war für Sie besonders lohnend?
Es sind die Jahre, in denen sich die Schlinge zuzieht in der Gesellschaft. Was man vielleicht erwähnen sollte, ist, das ist ein sehr großer Hamburg-Roman. Hamburg gilt als, ich habe in Hamburg studiert, also es ist aber eben nicht das Jungfernstieg Hamburg oder das Blankenese Hamburg. Es ist das proletarische Hamburg. St. Pauli, Altona, Gängeviertel waren in den 20er Jahren kommunistisch geprägt. Und da rückt jetzt halt die SA ein. Also es geht um den Hafen, die Hafenarbeiter, dieses ganze Proletarische. Und das beschreibt sie aus einer Nahperspektive. Sie geht ganz nah ran. Und es wird alles gar nicht so sehr beschrieben, sondern eher evoziert. Es taucht beim Lesen auf. Man kann diese Flete riechen in Hamburg. Das Alcazar, St. Pauli, Reeperbahn kennt man ja. So, das war wichtig. Das war eine leuchtende Gegenwelt, Halbwelt. Sehr selbstbewusst, mit sehr eigenen Gesetzen. Und wie die Nazis es schafften, das allmählich unter Kontrolle zu kriegen, es dauert ja Jahre, das fand ich ganz großartig von ihr erzählt. Eine zweite Geschichte finde ich noch gut. Sie haben erwähnt, es gibt dieses Figurenverzeichnis. Danach gibt es noch ein Nachwort. Und man sieht in diesen beiden Sachen drin, dass viele Figuren, die hier geschildert werden, im Nachkriegs-Hamburg noch eine Rolle gespielt haben.
Besagte Käthe.
Ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, aber sie war wichtig noch nach dem Krieg.
Ja, sie hat in der Hamburger Fürsorge im Grunde genommen ähnliches Leid über die Frauen gebracht, hat sie ebenfalls kontrolliert, hat den Kiez kontrolliert und das ist ja nahezu unvorstellbar.
Es ist nahezu unvorstellbar und man kriegt richtig so einen Schock, wenn man das liest, also dieses Nachwort. Und sie schreibt das wirklich dann so auf, dass man ganz nah rankommt an diese Zeit. Und das ist schon eine große Kunst.
Ihr Jurykollege Helmut Böttiger spricht da von szenischer Poesie, weil das tatsächlich so ganz kleine Kapitel sind, in denen die Geschichten aufblühen. Martin Ebel, mal abgesehen davon, dass wir es hier mit historischen und dann wiederum erfundenen, aber vor allem sehr einprägsamen Figuren zu tun haben, was zeichnet den Roman Ihrer Meinung nach ästhetisch aus?
Ja, hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Anja Kampmann ist ja Lyrikerin ursprünglich und das merkt man diesem Roman an, obwohl es 500 Seiten sind. Es sind lauter Szenen, lauter kleine Szenen. Also es ist ein fast pointillistischer Roman, würde ich sagen. Also es sind lauter hingetupfte Momente. Also es ist nicht ein episches Erzählen, wie die Nazis an die Macht kamen, sondern wir sind ganz nah dran an dieser Hedda. Wir erleben das aus ihrer Perspektive, dass dieser Moment, da ist dieser Moment, da hört sie was, da erlebt sie was, da ist sie wieder abends im Alcazar, da gehen die Lichter an, da gehen die Lichter aus. Da kommt ein Geruch, da kommt ein Geschmack, da kommt ein Ton. Und es wird nie etwas erklärt. Es ist alles voraussetzungslos. Also die ersten 30 Seiten muss man ordentlich arbeiten. Also um die Namen und so, das alles richtig hinzukriegen. Aber dann ist man drin und dann ist man gefangen. Und dann ist man auch gefesselt und wie eingeschnürt, weil man dieses Zuziehen der Schlinge wirklich über die Seiten merkt. Und das ist schon eine großartige Leistung. Also aus einem lyrischen Ansatz einen epischen Roman zu machen und gleichzeitig damit Zeitgeschichte zu erzählen.
Und was sehr beeindruckend ist, wie hier mit Figurenperspektiven umgegangen wird. Frauen, die sich verkaufen müssen, werden von der Erzählerin nämlich die Ritas genannt. Und das ist ein erstaunlicher literarischer Figurenperspektiventrick, denn ein Teil von Hedda ist auch eine Rita. Und dabei schafft sie es, wie ich finde, Sexarbeit eben auch auf so figurenpsychologischer Ebene erstaunlich differenziert zu erzählen. Was ich mich allerdings gefragt habe, dieser Roman bleibt in dieser Zeit. Wie haben Sie den Text gelesen? Nur als historischen Roman oder eben doch auch mit Anknüpfungspunkten an die Gegenwart, Frau Leubli?
Die Frage, die dieser Roman aufwirft, ist universell, aber es ist sehr genau historisch verortet. Und weil Anja Kampmann so ein unglaubliches Gespür für Räume und Atmosphären hat, also beim Lesen habe ich das Gefühl, das kann dann nur im Alcázar sein, das kann nur in diesen Hamburger Gassen sein, das kann nirgendwo anders sein. Aber wie schrittweise die Menschen ihre Freiheit verlieren, wie sich Terror und Angst ausbreitet, es werden auch Freunde von Heda verhaftet, einer wird getötet von der Gestapo im Gefängnis. Und wie sie sich den Kontrollen zu entziehen versucht, das aber nicht schafft und wie die Armut um sich greift, das sind ja alles so viele kleine Schritte, die eigentlich schon genau verortet sind, aber letztendlich durch diese poetische Erzählweise, finde ich, transzendierte Anja Kampmann schon diesen historischen Moment auf diese grundsätzliche Frage, was macht man, wenn einem alles genommen wird, speziell als Frau, auch die körperliche Würde, die Freiheit, die Lebensgrundlage, das Selbstverständnis, einfach alles, was macht man dann? Und sie schafft das aber immer wieder mit so kleinen Bildern, die sie beschreibt, irgendwie das doch mitzunehmen. Also insofern würde ich sagen, es ist eigentlich ein zeitloser Roman, der für jede Diktatur ihren Anspruch hat. Und auch wenn das nie so ausgesprochen wird, fokussiert es auf die spezifische Situation von Frauen. Insofern könnte man auch sagen, es sei ein feministischer Roman.
Unbedingt, würde ich auch sagen, feministischer Roman. Ich würde auch gerne das unterstreichen, zeitlos, weiß ich nicht, Gegenwart würde ich sagen. Dass eine Autorin sich so verstehend in diese Zeit zurückbegeben kann, sagt auch etwas über die Gegenwart aus. Ich glaube, das prekäre Gefühl in der Gegenwart, das wir jetzt haben, dieses prekäre Gefühl kann sich spiegeln und teilweise auch wiederfinden in dem, wie sie das macht, wie schleichend sich Zustände ändern können, wie lange man glauben kann, so schlimm wird es doch gar nicht kommen. Das spielt da rein. Und ich würde noch sagen, wir leben jetzt in einer Zeit, in der die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Aus den 30er Jahren, aus der Nazi-Zeit. Und bei Anja Kampmann kann man froh sein, dass das offenbar kompensiert werden kann teilweise oder auch eine neue literarische Freiheit ergeben kann oder ein forschendes Reinschauen in die Zeit möglich macht.
Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ich sehe die Aktualität oder die Gegenwartsbezüge in so einem ganz abstrakten Moment, dass Diktatur nämlich als Herrschaft über den weiblichen Körper erzählt wird. Und das ist gewissermaßen das, was Sie auch gesagt haben. Es gibt noch eine weitere Dimension, die da angekoppelt ist. Und da sind wir im Grunde genommen auch wieder bei aktuellen Debatten. Denn ein wichtiges Thema ist über Heddas Bruder sehr präsent. Der heißt Jan, der arbeitet als Geselle in einer Schmiede und der träumt davon, Harpunen für einen neuen Walfänger herzustellen. Und das hat einen historischen Hintergrund. Tatsächlich haben die Nazis geplant, eine sogenannte Kolonie im Eismeer zu gründen. Und hier verlässt gewissermaßen Anja Kampmann auch das Setting Hamburg, um hier die weltpolitische Situation auch hineinzubringen, vor allem die Frage nach dem Kolonialismus. Herr Ebel, wie würden Sie sagen, welche Rolle spielt dieser Erzählstrang jetzt in dem Gesamtkonstrukt?
Ja, Anja Kampmann bringt hier Aspekte des frühen NS-Regimes hinein, die mir jetzt nicht bekannt waren. Also das ist eine Bereicherung des Buches. Genauso wie der Ehrgeiz des Dritten Reiches, eine Polomannschaft aufzustellen und bei den Olympischen Spielen die Engländer zu schlagen, was dann also aber kläglich scheiterte, weil sie alle Spiele verloren haben. Das ist noch so ein Nebenstrang. Aber diese Expedition ins Eismeer ist auch literarisch interessant, weil Anja Kampmann verlässt Hamburg nicht in dem Buch, sondern es ist alles die Fantasie von Hedda, die sich vorstellt, wie das ihr Bruder Jan erlebt. Bruder Jan ist eigentlich homosexuell, es ist ein verschämter, also ein heimlicher Homosexueller, der Gewalt ablehnt und der auch kein Blut sehen kann. Und jetzt erlebt er auf dieser Walfangreise, wie also unendlich viele Wale gefangen und an Bord geschlachtet werden und es gibt nur Blut und Fett und es ist also alles ganz entsetzlich. Und das stellt sie sich vor, das erlebt sie mit und das wird so drastisch beschrieben, als wäre sie dabei gewesen. Also das ist nochmal eine ganz andere, literarisch sehr starke Dimension in diesem Buch.
Das hat für Hamburg auch eine sehr starke politische Dimension. Hamburg ist ja eine sehr reiche Stadt. Und dieser Reichtum beruht zu nicht geringen Teilen auf Kolonialismus. Das kann sie ganz geschickt über diese Walfang-Episode einbauen und reflektieren.
Die Wut ist ein heller Stern, das kann man ja auf vieles beziehen. Der neue Roman von Anja Kampmann erschien im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel liegen die Bestenlistenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern aus. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Heilbronn zu Gast Martina Leubli, Martin Ebel und Dirk Kniphals. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.